Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Freunde von Weltkirche aktuell. Aus dem Studio von Kirche in Not in München begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Wenn China sich erhebt, erzittert die Welt. Sie kennen sicherlich diesen Ausspruch Napoleons, der jetzt mittlerweile schon 200 Jahre alt ist. Jetzt aber wird er so langsam wahr, denn das Reich der Mitte gewinnt in Politik und Wirtschaft einen immer größeren Einfluss. China wird also die Zukunft unseres Planeten entscheidend mitprägen. Das steht wohl außer Frage. Umso wichtiger wird es daher aber sein, auch für uns Europäer, welche Gestalt dieses China hat. Wie steht es um die Menschenrechte? Wie um die Religionsfreiheit? Und inwieweit kann es dem rasant wachsenden Christentum gelingen, dieses Land zu prägen? Diese wichtigen Zukunftsfragen wurden erörtert beim katholischen Kongress Treffpunkt Weltkirche in Augsburg. Die Moderation der Veranstaltung besorgte Michael Rack.
Nun ist ja China ganz in den Mittelpunkt unserer Nachrichten gerückt durch die Ereignisse in Tibet, auf die wir natürlich zu sprechen kommen. Aber zuvor wollen wir mal einen Blick hinter die Kulissen werfen, hinter die Kulissen des Straflagersystems in China, von dem überhaupt nicht die Rede ist. Man könnte ja fast denken, Menschenrechtsverletzungen in China gibt es nur in Tibet. Die Tibeter erreichen eben die Herzen der Menschen hier, weil sie im Dalai Lama einen so guten Botschafter haben. Aber wie viele namenlose Chinesen, die einen solchen Botschafter nicht haben, leiden in den Straflagern. Und da freuen wir uns, dass Harry Wu heute bei uns ist. Und Herr Wu, wir bitten Sie, jetzt die Bilder zu kommentieren, die wir sehen. Harry Wu, bitten wir Sie um Ihr Wort.
I was born in China and came from China. I spent long times in the prison camp. And my father was tortured and died. And my youngest brother also involved so-called plan to insult the Chairman Mao portrait and was killed by the police. And my mother was forced to commit suicide.
Ich bin in der Volksrepublik China geboren und groß geworden. Ich war von Geburt an Katholik, meine Familie war katholisch und mein Vater wurde zu Tode gefoltert, ebenfalls mein jüngerer Bruder. Und meine Mutter hat Selbstmord begangen, als ich inhaftiert wurde.
So I was sentenced to life. Why? Because two reasons, I come from a bourgeois class. My father was a banker. And second reason, I was a Catholic. I was a Baptist as a Catholic in 1949. And I say few words. I disagreed the Soviet invasion in Hungary in 1956. So I was put in the labor camp. I was 23. So 1979, I was 42 years old. I left the camp.
Ich wurde zu 19 Jahren Haft in den Arbeitslagern verurteilt. Und nur, weil ich gesagt hatte, ich bin nicht damit einverstanden, was die Sowjetmacht mit dem ungarischen Volk angestellt hat. Als ich wieder aus den Lagern rauskam, war ich 43 Jahre alt.
1985, I went to the United States as an unpaid visiting scholar at UC Berkeley. It is my life totally changed because what matter what's happened to me, I'm a free man.
Amnesty International.
It means I can free to speak,
year that more
free
people
to
are executed in China than in any other country.
And free to forever.
The Chinese government itself reports over 1,000 executions each year, but Amnesty
International
in
California
and other human rights organizations.
Und als ich durch die Passkontrolle kam, fühlte ich, ich war ein freier Mann. Aber zuerst wollte ich nichts mit den alten Dingen des Laogeists zu tun haben, aber dann erwachte in mir das Gewissen und ich begann in Gedanken an meine im Laogai verurteilten und gestorbenen Kameraden nur noch für das Laogai zu arbeiten.
The need to keep people fearful of their power has been a constant in China since 1949.
It was 10 years ago.
One of the ways this has been done is by conducting mass public executions.
All of these footage was happening in 1980 and 1990. Execution. China is number one country of the world. How many people they executed every year? We do not know. We have some sources that probably 8,000 to 10,000 a year.
Ich muss mich jetzt dem Film zuwenden. Er handelt von Exekutionen. Wir wissen überhaupt nicht, wie viele Menschen in der Volksrepublik hingerichtet werden. Auf jeden Fall mehr als in allen anderen Ländern der Welt zusammen. Wir schätzen, dass es etwa 8.000 sind. Offizielle Zahlen gibt es nicht.
China have a national policy using the executed prisoners' organ for transplant. And you have to know, 2006, China became number two country of the world about organ transplant. The number one is United States, but there's no any organ come from executed prisoners. But in China, 95% the organ is come from executed prisoners.
Die Volksrepublik China macht mit den Organen hingerichteter Gefangener Geschäfte. In 2003 wurde China das Land mit den meisten zweitstärksten Transplantationen in der Welt. Die Nummer eins ist USA. Aber dort stammen keine einziges Organ von hingerichteten Menschen. In der Volksrepublik sind es 95%.
China have another policy, it's a national policy. The policy was carried on from 1980 until today, 27 years, so-called population control. What is that? Every woman, doesn't matter their marriage status, married or unmarried, if they don't have a government permit, they cannot pregnant. This is illegal. After they got a permit, they can produce a child. One child per one family. You cannot pregnant again. It was subject to forced abortion and forced sterilization.
Die Volksrepublik China hat eine weitere sehr hässliche Menschenrechtsverletzungspraxis. Das ist die Geburtenkontrolle. Frauen dürfen nur Kinder gebären, wenn sie dafür eine Erlaubnis haben. Geschieht das nicht, sondern das Kind wird auch ohne Erlaubnis geboren, sind sehr harte Strafen, Zwangssterilisation und Abtreibungen bis zum 9. Monat. Ich wiederhole, bis zum 9. Monat die Praxis.
Oh, what is that? This is Chinese classified document. It said how many people to kill. The Mao Zedong said we will kill of 5,000. For example, Beijing, it killed 300, and you can kill another 300 right away. This is the quotation for killing. And the other document is very clear that we have to inform the family after the execution. So execution, you never informed to the family until they shot it, and then they informed the family to omit a small money to pay the bullet's fee, and then the police will give you the urn of ashes.
Das erste Dokument, das gezeigt wurde, war eine geheime Anweisung von Mao Zedong, der einfach mit klaren Zahlen arbeitete. Er sagte, in Peking habt ihr 300 hingerichtet, weitere 300 sind angemessen. So wurde das zahlenmäßig einfach hergestellt. Das zweite Dokument besagt, das ist sogar ein Gesetz, die Angehörigen müssen informiert werden. Aber die Volksrepublik informiert erst nach der Hinrichtung, sodass es keinen Abschied gibt. Und dann werden die Hinterbliebenen gezwungen, Geld zu bezahlen für die Verbrennung. Erst dann bekommen sie die Asche des hingerichteten Familienmitgliedes. Und diese Asche zu bekommen, ist für chinesische Familien ungeheuer wichtig.
These pictures was shot by a photographer. He secretly gave it to me. This execution was related to 1989 Tiananmen Square movement. But there's no student be killed. One is peasants, 50, in mid of the 50. The other one's 18 years old boy. They was there in the Tiananmen protest. But the student turned over the car, intend to burn the car. They can't burn it. And two of them say, oh, here's some, pick up some newspaper, and then the student burned the car. It is true, student not be killed, but the two of them was executed. This is a typical killing starter of the execution. But only 2006, the court, Supreme Court, make a new decision not to show everyone today. But the execution number did not reduce.
Diese beiden Männer, die hier hingerichtet wurden, wurden 1989 umgebracht. Die Fotos stammen von einem Polizeifotografen, der sie uns zugespielt hat. Die beiden waren keine Studenten, die an dem Aufstand beteiligt waren. Der eine war ein Bauer, der überhaupt nicht wusste, wie ihm geschah. Und der junge Mann, der hat einfach ein paar Zeitungen aufgehoben und den Studenten gereicht, damit die Feuer machen konnten. So wird in China hingerichtet. Die letzte Entwürdigung ist das Schild mit dem Namen und dem Verbrechen um den Leichnam.
This is Mao Zedong writing gift to Deng Xiaoping. Now I want to talk a little bit about Chinese religious policy. Since 1949, communists controlled the whole country. The time period we can divide in two pieces. The first 30 years, from 1949 to 1979, and then 1980 until today, is two different periods. We heard introducing Germany doctor. We heard China Information Center today in China. But I have to tell you, in the first 30 years, there's a totally no religious activities in China.
Ich möchte Ihnen jetzt etwas sprechen über die religiösen Freiheiten in der Volksrepublik. Es gab zwei völlig unterschiedliche Perioden, eine vor 1980 und eine nach 1980. Die Religionsfreiheit existiert nach wie vor nicht.
I was Baptist 1949. A couple of years later, there's no church, no Mesa, no activities of freedom or religious at all. All the foreign priests expelled. Most of Chinese priests sent to the labor camps. And there's no any church activities inside China.
Ich wurde 1949 getauft. Wenige Jahre später gab es diese Kirchen alle nicht mehr. Alle ausländischen Priester waren verjagt, chinesische Priester in die Zwangsarbeitslager verbracht.
In 1991, I interviewed a Chinese priest who survived, and he went to United States, living in California. He spent 36 years in the labor camps. He said many priests was die. I very lucky survived. And she said he was punished in the labor camp. I said, what is the punishment? He said, they put me in the solitary confinement. And I said, yes, I was in solitary confinement. I compare my solitary confinement with him. My solitary confinement only 3 feet wide, 6 feet long, and 3 feet height. It made by cement. At the beginning, 3 days, no food at all. I was put over there 11 days. And she said, my solitary confinement is 4 by 5 feet and 12 feet high. I said, well, not bad. You can stand. He said, yes, I can stand. But I cannot sit down because 1 feet deep water on the ground. I said, why? Why they punish you? He said, because I'm a priest. I have to pray for the God. Pray for the Jesus. And I did it secretly. The police learned about it and put me in there.
1991 interviewte ich einen Priester, der aus China entkommen war. Er hatte 37 Jahre in diesen Lagern verbracht. Ich fragte ihn, warum wurden sie eingesperrt? Er sagte, weil ich ein Priester war. Und wenn ich widerspenstig war, dann bekam ich Einzelhaft. Oh, sagte ich, ich hatte auch Einzelhaft. Mein Kammer war 6 Fuß lang und 6 Fuß hoch. Und daraufhin sagte er, ja, meine war 4 Fuß breit und 11 Fuß hoch. Oh, da habe ich zu ihm gesagt, dann konnten Sie ja stehen. Ja, sagte er, aber ich konnte nicht sitzen.
Harry Wu, wir danken Ihnen ganz herzlich für diesen Blick hinter die Kulissen des chinesischen Wirtschaftswunders.
Sie hören Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. China war ein Schwerpunktthema beim 3. Internationalen Kongress Treffpunkt Weltkirche in Augsburg. Hören Sie nun einen Beitrag des EU-Parlamentariers Thomas Mann.
All diese Dinge waren schon bekannt, als die Olympischen Spiele nach China vergeben worden sind. Und damals schon hat die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte und viele andere gesagt, das ist doch nicht möglich, dass man in ein solches Land Olympische Spiele vergibt. Man hat es doch getan und auf einmal kommt die Politik unter Druck, weil man Polizisten sieht, chinesische Polizisten, die auf Mönche, auf tibetische Mönche eindreschen. Das berührt die Menschen und wenn es die Menschen berührt, dann berührt es auch die Politik. Thomas Mann, wie reagiert das Europäische Parlament auf diese Situation und wie sollte die Politik ganz allgemein, auch die Bundesregierung, sich in dieser Lage verhalten?
Es fällt mir schwer, nach diesen erschütternden Bildern zu reden. Dürfen wir weggucken? Dürfen wir sagen können, wir nehmen das nicht zur Kenntnis? Dürfen wir sagen, lasst heitere Spiele stattfinden? Uns rührt das nicht. Es gibt so eine fürchterliche Kultur des Wegschauens. Ich denke, wir Christen wären die Letzten, die sich daran beteiligen dürften. Die Politik hat schon viele, viele Resolutionen geschaffen. Einmal im Monat sind wir in Straßburg und haben Menschenrechtsdebatten im Europäischen Parlament. Und wir haben oft vieles erreichen können. Zum Beispiel im Vorfeld von Besuchen von Chinesen in anderen Ländern wurden Menschen aus Gefängnissen entlassen. Und ich denke an die Witwe, an die Frau Sandroll, die 16 Jahre lang im Gefängnis war. Einer der ergreifendsten Augenblicke, als ich im Europäischen Parlament war und sagte, ich verdanke meinem Leben euch, dem Europäischen Parlament und anderen nationalen Parlamenten, weil wir immer wieder das auf die Tagesordnung gesetzt hatten. Wir bekommen Informationen von jungen Menschen bei großen Schwierigkeiten, verschlüsselte Botschaften über das Internet, Viele Menschenrechtsorganisationen sind dabei, geben uns die Informationen. Wir wollen versuchen, im Einzelfall zu helfen. Was wir aber noch nicht geschafft haben, ist, die grundsätzliche Lage in China so zu verändern, dass Menschenrechte ein Element des eigenen Bewusstseins sind. Im Gegenteil, ich habe 5-mal Gelegenheit bisher gehabt, in China zu sein. Und da hat man gesagt, erst sollen die Menschen leben und sie sollen gut leben und sie sollen was zu essen haben. Und dann, ich zitiere, können wir über diese westliche Idee der Menschenrechte nachdenken. Völlig andere Situation. Das ist leider die Realität.
Ja, das kann man ja nun oft hören von den chinesischen Politikern, die sagen, ja, ihr mit den Menschenrechten, ihr wollt ja nur das Land wieder beherrschen. Ihr wollt uns eure Werte aufdrängen. Wir haben aber eigene Werte, chinesische Werte. Was entgegnen Sie?
Die Chinesen sagen immer, wenn wir versuchen, Einfluss auszuüben, das ist eine Frage der inneren Angelegenheiten unseres Landes und geht euch nichts an. Es sind die Tibeter, es sind die Uiguren und es sind die Mongolen, die Minderheiten darstellen. Und natürlich auch, wie wir erfahren haben, überall die Christen, weil Religionsfreiheit nicht gesichert ist, weil Minderheiten verfolgt werden. Wer sich nicht darstellen kann mit der eigenen Religiosität, wer nicht die eigene Sprache sprechen kann. In Tibet müssen die Tibeter einkaufen bei Chinesen. Es gibt keinen einzigen Laden, der von Tibetern in die Hände der Tibeter gekommen ist. Da darf man kein Tibetisch reden. Mehr noch, viele Tibeten werden zwangsweise umgesiedelt nach Tibet, damit die Tibeter in ihrem eigenen Heimatland zu einer Minderheit werden. Und das sind Situationen, die sind eigentlich nicht erträglich. Was machen wir? Ich freue mich, dass eine Deutsche, Angela Merkel, kürzlich den Dalai Lama empfangen hat. Nicht in einer Kneipe, in einem Restaurant, sondern im Bundeskanzleramt. Eine ganz wesentliche Zeit. Sollte sich bis zum Beginn der Olympischen Spiele nichts in Sachen Menschenrechte ändern, dringen wir darauf, eine gemeinsame Position zu erhalten, wie unser Präsident des Europäischen Parlaments, der deutsche Hans-Gerd Pöttering, der sagte, ich werde bei den Eröffnungsfeierlichkeiten auf keinen Fall dabei sein. Brown in England hat gesagt, er stimmt zu. Václav Klaus aus Tschechien ist dabei. Auch der amerikanische Präsident erwägt es, nicht dabei zu sein. Und auch Sarkozy, der große Bedeutung hat, weil wir ab Juli die französische Ratspräsidentschaft haben, hat gesagt, wenn sich nichts verändert, wird auch er nicht dabei sein. Olympische Spiele gern für die Sportler, also kein Boykott der Olympischen Spiele auf keinen Fall, aber ein politisches Zeichen. Ich hatte zum Beispiel vorgeschlagen, dass die Athleten einlaufen sollten mit einem schwarzen Trauerflor. Da muss nichts drauf sein mit einer tibetischen Flagge, aber deutlich zu machen, dass natürlich das Interesse ist, Medaillen zu gewinnen, sich mit den anderen zu messen, sportlich dabei zu sein. Auch der Dalai Lama hat gesagt, ich wünsche dem chinesischen Volk diese Olympischen Spiele. Aber auch deutlich zu machen, wir sind alle mündige Bürger. Ohne Einhaltung der Menschenrechte dürfen wir solche Spiele nicht veranstalten lassen. Und da muss China zulegen. Sie haben eine Chance, bis Anfang August noch etwas mit zu tun. Wir warten auf ein Signal der Chinesen.
Nun wird ja von Politikern die chinesische Regierung aufgefordert, sie soll in einen Dialog eintreten mit dem Dalai Lama. Aber ist das denn realistisch? Gibt es dafür irgendeine Chance?
Also es gab ja bisher 6 Verhandlungsrunden mit den Vertretern des Dalai Lama und den chinesischen Behörden. Das hat stattgefunden. Die letzte wurde 1 Jahr lang ausgesetzt. Dann gab es eine Erklärung des Europäischen Parlaments 1 Jahr nach Nichtstattfinden dieser wichtigen Dialoge. Und plötzlich haben die Chinesen gesagt, wir machen es. Nur, where's the beef? Also es sind wenige politische Inhalte, die zu einer Veränderung führen, das wissen wir auch. Aber allein die Tatsache, dass man redet, ist schon etwas Wichtiges. Eine solche klare Botschaft des Europäischen Parlaments, Unterstützung durch viele Staats- und Regierungschefs bisher, noch haben wir keine einheitliche europäische Position, weil wir noch keine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik leider mit haben. Das dauert alles noch in der Europäischen Union. Und viele andere wollen sich dem anschließen. Also deutlich zu machen, wir wollen eine Botschaft geben, dass ohne den notwendigen Dialog mit dem Dalai Lama sich nichts verändern wird. Weil der Dalai Lama ist eben nicht das, was die Hardliner in China verkündeten, der sogenannte Teufel in der Mönchskutte, wie es bezeichnet wurde, oder er würde dahinter stecken. Er hat immer gesagt, der friedliche Weg muss bleiben, der mittlere Weg, der gewaltfreie Weg, und er lehnt diese Gewalt, die stattfindet, ab. Er hat auch nicht gesagt, wir wollen einen unabhängigen Staat haben. Wir wollen eine vernünftige, autonome Region haben. Dafür gibt es viele Beispiele in der Europäischen Union. Das haben viele Hardliner der Chinesen nicht bezeichnet. Aber das Land ist ja nicht dumm. Es gibt auch viele Menschen mit einer gewissen, nicht nur Gewissen, sondern einer wirklichen Grundintelligenz, die ja da sind. Nur sie kommen nicht zu Wort. Im Augenblick sind nur die Hardliner dabei. Ich hoffe, dass sich das deutlich ändern wird. Ich hoffe auch, dass die Botschaft des Europäischen Parlaments so deutlich war, dass man es überall hören und lesen kann. Möge es gelingen.
Die Olympischen Spiele und die Menschenrechte in China beschäftigen uns heute, weniger als einen Monat vor Beginn des Großereignisses in Peking. Im Tross der etwa 450 deutschen Sportler wird sich dann auch ein Mann befinden, der für die Seelsorge unter den Athleten zuständig sein wird. Pfarrer Hans-Gerd Schütt. Über seine Aufgaben berichtet er jetzt im letzten Teil unserer Übertragung vom China-Podium beim Treffpunkt Weltkirche 2008.
Meine Damen und Herren, Herr Mann hat einiges erwähnt, was die Politik tun kann, um die Olympischen Spiele zu nutzen für die Menschenrechte. Wir haben, als wir in China waren, natürlich auch die Priester, die Bischöfe gefragt, was sollen denn zum Beispiel Olympiatouristen aus Deutschland tun? Wie können sie der Kirche helfen? Und die große Bitte, möchte ich an dieser Stelle weitergeben, war, wenn Sie nach Peking kommen oder in andere chinesische Städte, gehen Sie in die Kirchen. Gehen Sie, besuchen Sie die Gottesdienste. Das hilft der Kirche. Es ist im Moment gerade unter Aufsteigern in China das Christentum so ein bisschen hip, könnte man sagen. Wenn die Chinesen sehen, dass westliche Ausländer in die Kirchen gehen, so haben die uns das da gesagt, dann halten die das für etwas Selbstverständliches. Dann sehen sie, im Westen ist es ganz selbstverständlich, dass man in die Kirchen geht. Das stärkt die Kirche dort. Nun, ein Olympiatouristen, aber es ist eigentlich kein Tourist, haben wir hier bei uns, nämlich Pfarrer Schütt, den katholischen Olympiapfarrer. Was macht denn ein katholischer Olympiapfarrer?
Das ist ein sehr breites Feld und es ist natürlich jetzt zunächst einmal ein sehr großer Sprung schon von meinen beiden Vorredner nun zu meiner Tätigkeit zu kommen, aber ich versuche mal uns zu erklären, was macht ein Olympiapfarrer, weil im Grunde meine Tätigkeit doch in der Spannung steht zwischen dem, was Herr Botschafter gesagt hat, eben was Sie gesagt haben und dann aber auch Herr Wu und Herr Mann. Beginnen wir mal zunächst mit den klassischen Aufgaben. Wir haben seit 1972 die Tradition, dass ein katholischer und ein evangelischer Pfarrer unsere Olympiamannschaft begleitet. Und auch die anschließenden Paralympics. Das bedeutet, wir sind in Peking mit dabei. Wir haben eine Akkreditierung, die uns berechtigt, rund um die Uhr ins olympische Dorf zu kommen, die Transportmittel, die olympischen zu nutzen und. Aber wir wohnen nicht im olympischen Dorf, sondern wir müssen selber schauen, wo wir eine Unterkunft finden. Das ist sehr wichtig, auch bezahlen wir den Flug selber. Es ist also schon ein Engagement bei der Kirche für die Sportlerinnen und Sportler und all jene, die mitfahren. Das ist zunächst einmal so die Vorbedingung und dadurch gehören wir von der Akkreditierung her zur deutschen Mannschaft. Nun, der Begriff olympisches Dorf ist vielleicht am besten geeignet, um einmal zu beschreiben, was wir tun. Wir haben einmal die Gottesdienste, die wir anbieten. Wir stehen für Gespräche zur Verfügung, wobei man sagen muss, dass es nichts nützen würde, wenn wir, ähnlich wie ein Arzt, eine Sprechzeit angeben würden, sondern wir müssen uns in diesem olympischen Trubel, das kann man sich so kaum vorstellen, was da so alles los ist im olympischen Dorf, an Hektik, an Kommen und Gehen, müssen wir uns auf die Leute zubewegen, wir müssen den Kontakt suchen, wir müssen das Gespräch suchen. Die Gespräche, so werde ich oft gefragt, worum geht's da? Geht's da um Trösten nach einer Niederlage? Das ist in den seltensten Fällen der Fall. Es geht um meist ganz andere Dinge. Zunächst einmal, Sie sagten eben im privaten Gespräch, das ist ja doch so eine exotische Tätigkeit, die man hat. Das ist auch so ein Ausgangspunkt für manche Gespräche. Was macht eigentlich ein Olympiafahrer? Was machst du eigentlich hier? Warum bist du da? Und dann ergeben sich die Gespräche, das heißt neben dem Gottesdienstangebot Gespräche. Für viele unserer Spitzensportler ist es eine Gelegenheit, einmal mit einem Pfarrer zu sprechen, denn sie sind im normalen Jahr viel unterwegs, international in Trainingslagern, bei Wettkämpfen und so weiter und so fort, dass sogar diejenigen, die gerne möchten, den Kontakt zur Heimatgemeinde zu halten, es kaum können. Das zweite ist das große Feld von Freundschaft, Partnerschaft, Familie. Die Frage, was geschieht nach meiner sportlichen Karriere, wie geht mein Leben weiter? Dann natürlich auch, wir haben bei uns in der Mannschaft ein Spiegelbild unserer bundesrepublikanischen Gesellschaft. Das heißt, sie haben einen Teil sind katholisch, einen Teil sind evangelisch, aber fast der größte Teil oder ein Großteil ist in keinster Weise konfessionell gebunden oder, wie ich es in Athen zum ersten Mal erlebt habe, Sie hören, ich bin Rheinländer, da passiert einem das sozusagen gar nicht, die Frage, was ist überhaupt ein Pfarrer? Also wo noch nie ein Kontakt zur Kirche war. Das heißt, wir sind auch in einem Feld tätig, wo wir aufgrund der Situation im Sport mit Menschen zusammentreffen, die kaum mit Kirche in Berührung waren und dann natürlich oft sehr, das muss ich sagen, sehr interessiert sind, neugierig interessiert sind, was ist das für ein Beruf, wofür stehst du, wofür bist du hier? Und dann kommt es doch so, natürlich auch Krankenbesuche oder in Notfällen, zum Beispiel bei der Universiade in Bangkok, hatten wir es, dass von zu Hause eine Nachricht kam, plötzlich ein Familienmitglied tödlich verunglückt, dann sind wir natürlich auch gefragt, verstehen Sie es nicht falsch, es ist auch ein Stück Feuerwehrfunktion, wie in der Seelsorge auch, in der Notfallseelsorge, wenn etwas passiert, was man nicht hoffen möchte, sind wir natürlich da. Dann kommen aber sehr schnell, und damit kommt etwas der Bogen nun rüber auf die andere Seite unserer Diskussionsrunde, bei vielen Sportlerinnen und Sportlern schon die Frage auf, was gibt letztendlich meinem Leben Sinn? Was sind auch die tragenden Werte? Und wo sind die Werte zu finden, die das Menschliche waren? Vor allen Dingen auch im Sport, gerade auch im Spitzensport. Und da sind so mit die interessantesten Gespräche, dass es hier darum geht, was ist letztendlich Fundament, was zählt. Das spielt übrigens auch sehr oft, und man sollte das nicht unterschätzen, die Frage nach Familie eine wichtige Rolle. In Turin beispielsweise beendete eine unserer bekanntesten Skiläuferinnen ihre Karriere, und ich weiß noch gut, wie sie mir sagte, weißt du, in einigen Jahren wird keiner mich mehr nach meinen Medaillen fragen, aber ich möchte dann Kinder haben. Ich merke, jetzt ist Familie dran und darum beende ich jetzt die Karriere. Ich könnte noch etwas weitermachen, also auch diese Fragen. Dann sind wir bei Werten und da ist natürlich Werte im Sport immer ein wichtiges Thema. Sie haben tagesaktuelle Dinge, die vorfallen. Sie haben Themen, die uns noch länger begleiten werden, zum Beispiel Doping oder auch jetzt die Frage natürlich im Zusammenhang mit China. Wie stehen wir da? Wie positionieren wir uns zu den Menschenrechten? Was können wir? Was wollen wir? Und wo sind auch im Reglement jetzt des IOC da auch unsere Grenzen? Und natürlich auch bei unseren Sportlerinnen und Sportlern ein Stück weit oft auch eine Ohnmächtigkeit. Man ist in diesem Sportsystem drin. Das bietet einem sehr viel, aber auch nur unter bestimmten Bedingungen. Und die Frage ist, ob man den Mut aufbringt, zu sagen, ich bin nicht nur Sportlerin oder Sportler, sondern ich habe auch Verantwortung. Und unterschätzen Sie bitte nicht, unsere Sportlerinnen und Sportler sind nicht, auch diejenigen, die im Hochleistungssport sind, nur Sportleistungsmaschinen, denen es um eine bestimmte Leistung geht, sondern sehr viele sind schon sehr ethisch interessiert und auch aus ihrem christlichen Hintergrund. Und da kommen natürlich dann Gespräche in Gang, was können wir da machen, wie positionieren wir uns zu Themen, die auch im Sport ethisch diskutiert werden. Und darum sage ich, bei aller Problematik, die wir haben, der Sport ist ja ein Feld und darum ist es auch gut, dass Kirche doch neben dem seelsorglichen Auftrag auch in der Diskussion der Werte vertreten ist, ist natürlich ein Feld, wo gesellschaftliche Problemfelder diskutiert werden, die sonst so in dieser Form und in dieser Öffentlichkeit nicht diskutiert werden. Da beginnen Sie beim Thema Doping, Wo wird überall noch gedopt, auch in unserer Gesellschaft, damit man den Berufsstress aushält, damit man Kinder zu einer Leistung bringt, die sie vielleicht sonst nicht erbringen würden, weil man es aber von ihnen erwarten will. Im Sport wird das Thema Gott sei Dank diskutiert. Im Sport und jetzt im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen auch das Thema Menschenrechte. Und zwar nicht nur in China und nicht nur fokussiert auf Tibet. Tibet ist ja im Grunde nur ein Kristallisationspunkt. Und da sind natürlich dann die Fragen, wie können sich hier der Sport disponieren? Denn sie haben im IOC zunächst einmal eine Zusammensetzung auch von Ländern, die nun eben nicht die Menschenrechte sich auf die Fahne stellen. Wenn wir jetzt, sagen wir, vielleicht nur EG, wie Herr Mann als EG-Abgeordneter, und wir wären jetzt in der Europäischen Gemeinschaft, da ging es ja noch. Das ist das eine. Und das Zweite ist natürlich auch, dass je mehr Sie in auch kommerzielle Zwänge, Sie brauchen natürlich Geld und der Kommerz ist natürlich auch zunächst mal a priori nichts Böses. Aber die große Gefahr ist, dass hier schleichend eine Übermacht kommt, wo dann noch die Menschenrechtsfragen zum Beispiel nicht mehr die Bedeutung haben, die man gerne in Schönwetterperioden dann auch dem Sport zunimmt. Und in dieser Frage sind wir auch Partner, auch als Kirche. Wir sind in einigen Ethikgesprächen mit dabei. Der Vatikan zum Beispiel plant auch eine kirchliche Erklärung zum Sport. Da ghostwriten wir Deutschen jetzt schon etwas mit einigen Professoren zusammen, was also wichtig ist, was dort hineinkommen könnte. Also all dies ist ein riesiges Feld, wo dann Olympia nicht nur die 14 Tage sind, sondern daraus ergibt sich noch ungeheuer viel auch in den Zwischenzeiten.
Das war Weltkirche aktuell. Sie hörten Ausschnitte von der China-Podiumsdiskussion beim Kongresstreffpunkt Weltkirche in Augsburg. Wer sich näher mit China befassen möchte, kann bei Kirche in Not reichhaltiges Material bestellen, das Sie auch im Internet einsehen können unter www.kirche-in-not.de. Nächste Woche blicken wir auf den Irak, auf den Exodus der Christen und die verzweifelte Lage vieler Menschen dort. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen aus dem Studio von Kirche in Not Ihr Volker Niggewöhner.